Ja, ich habe mich ziemlich stark auf diese Predigt jetzt hier heute Morgen gefreut, schon auf dem Herweg von Kassel gestern, weil ich mich besonders auch auf den Anfang freue. Und der Anfang ist jetzt. Ein blinder Mann öffnete die Tür und vor ihm stand ein Monster. Aber das sah er nicht, weil er blind war. Das Monster trat ein in sein Heim und der blinde Mann betastete die Hand des Monsters und fühlte sich recht menschlich an. Und er sagte, oh, willkommen, Fremder, schön, dass du hier bist. Und der Fremde sagte nichts, weil er nicht sprechen konnte. Dann sagte der blinde Mann, oh, du bist stumm und ich bin blind. Wir könnten Freunde sein. Und dann gehen sie rein in ihre Stube, in die Stube. Das Monster setzt sich hin. Das Monster heißt, ich verrate schon mal, Frankenstein. Sitzt dort. Und der blinde Mann fällt auf die Knie und dankt Gott herzergreifend, dass Gott ihn endlich angesehen hat und aus seiner Einsamkeit erlöst hat und ihm ein Freund ins Heim geschickt hat. Wirklich ein ganz herzergreifendes Gebet. Dann steht er wieder auf. Sie setzen sich an den Tisch. Der blinde Mann bringt Frankenstein einige menschliche Worte bei, zeigt ihm einige Dinge, die Menschen so verwenden, wie zum Beispiel ein Stück Brot, und bringt ihm das bei. Und hinterher wird's dann ganz dramatisch, aber das erzähle ich gleich. Ich würde gerne, dass wir erstmal einen kleinen Videoclip einblenden, 3 Minuten ungefähr, die Szene, in der Frankenstein im Haus des Blinden ist und in dem der Blinde mit ihm am Tisch sitzt und ihm einige menschliche Gepflogenheiten beibringt. Mats, ab bitte. Okay. Eine total herzergreifende Szene, finde ich. Das ist aus einem Film von 1934. Der Film heißt Frankensteins Braut. Und ich finde, es gibt wenige Szenen oder Eindrücke, die besser zeigen, wie extrem lebensfördernd und wie extrem herzwichtig oder herzergreifend Freundschaft ist und wie schrecklich und wie schmerzhaft Einsamkeit ist. Diese Episode geht dann weiter, dass dann die Jäger, die das Monster also jagen, der wird ständig gejagt, Frankenstein, die kommen dann und die finden die dann und die vertreiben die dann und die legen dann Feuer an die Hütte und die Hütte verbrennt und Frankenstein flieht in die Wälder und irrt da durch die Gegend und dann kommt so eine Schlussszene, jedenfalls dieser Episode, und dann guckt er sich so um und dann sucht er und dann ruft er und dann sagt er, Freund, Freund. Also es gibt nichts Menschlicheres und Lebensfördernderes auf der Welt als Freundschaft und nichts Schrecklicheres und Schmerzhafteres als Einsamkeit. Es gibt Studien, die sagen, dass Menschen früher sterben, wenn sie weniger Freunde haben. An Herzinfarkt, an bestimmten anderen Krankheiten. Und meine Frage heute Morgen, die ich mit euch überlegen möchte gerne, ist, warum brauchen wir Freundschaften? Und wie können wir dieses Bedürfnis erfüllen? Und dazu möchte ich gern einen Bibeltext lesen aus Johannes 15, den wir auch an der Wand, denke ich mal, gleich sehen. Wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr nach meinen Geboten lebt, wird meine Liebe euch umschließen. Auch ich richte mich nach den Geboten meines Vaters und lebe in seiner Liebe. Das alles sage ich euch, damit meine Freude in euch ganz erfüllt und eure Freude dadurch vollkommen wird. Und so lautet mein Gebot, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für die Freunde hingibt. Und ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch aufgetragen habe. Ich nenne euch nicht mehr Diener, denn einem Diener sagt der Herr nicht, was er vorhat. Ihr aber seid meine Freunde, denn ich habe euch alles anvertraut, was ich vom Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich euch, damit ihr euch auf den Weg macht und Frucht bringt, die bleibt. Dann wird euch der Vater alles geben, worum ihr ihn in meinem Namen bittet. Ich sage euch noch einmal, liebt einander. Warum brauchen wir Freundschaft? Vers 9 zeigt das uns, weil wir ähnlich verdrahtet sind wie Gott selbst und weil wir Gott brauchen. Wenn Jesus hier von Liebe spricht, liebt einander, dann ist damit Freundschaft gemeint, eine Freundschaftsliebe. Dreimal kommt das Wort Freundschaft in diesem Abschnitt vor, den Jesus seinen Jüngern gesagt hat, kurz bevor er letztendlich dann ans Kreuz genagelt wurde. Und er sagt ja auch, der Schlüsselvers ist ja, eine größere Liebe hat niemand als einer, der sein Leben hingibt für seine Freunde. Und das hat er dann später auch gemacht. Er hat sein Leben hingegeben für seine Freunde. So wichtig waren sie ihm. So wie der Vater und ich in Ewigkeit Freunde sind, sagt Jesus. So wie der Vater und ich eins sind, wie mich der Vater liebt und ich ihn. So für diese Freundschaftsbeziehung, die in der Dreieinigkeit Gottes ist, die übertrage ich auf euch. Dann nehme ich euch mit hinein in diese Beziehung. Etwas in Gottes eigenem Wesen, in der Dreieinigkeit Gottes, selber ist die Basis für unsere Freundschaften. Und manche Leute sagen, Kritiker sagen, das ist doch Quatsch, das macht keinen Sinn, die Dreieinigkeit, dass es einen Gott gibt, aber in dreifacher Weise, in drei Personen. Das ist doch, macht doch keinen Sinn. Und es stimmt, es ist wirklich schwer zu verstehen. Aber ohne die Lehre der Dreieinigkeit macht letztendlich die Welt keinen Sinn. Ohne die Lehre der Dreieinigkeit würden wir diesen Filmclip eben von Frankenstein nicht verstehen können, dass durch den Einfluss von einem Freund ein Monster zu einem Menschen wird. Die Dreieinigkeit ist die Basis dafür, weil es nämlich vor aller Zeit, bevor es irgendwas anderes gab, gab es schon Freundschaft. Das ist mir also auch so richtig bewusst und klar erst jetzt bei der Beschäftigung geworden. Das müssen wir uns jetzt mal vorstellen. Bevor es die Welt gab, bevor es die Zeit gab, bevor es den Raum gab, bevor es Materie gab, bevor es einen Menschen gab, bevor es Tiere gab, bevor es Pflanzen gab, gab es schon Freundschaft. Nämlich im Wesen Gottes selber. Am Anfang, vor dem Anfang, herausquellend aus der Ewigkeit heraus, quillt Freundschaft. Freundschaft hat man nie erschaffen. Keiner hat Freundschaft erfunden. Es gab sie schon immer. Von Uranfang an kannten, wertschätzten und freuten sich einander der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Sie planten, sie sprachen zusammen, sie kommunizierten miteinander und sie pflegten Freundschaft. Sie liegt auf dem Grund aller Dinge. Und es gibt keine tiefere und gewichtigere Wirklichkeit als dieses, vor jedem Erschaffenden. Und wenn wir das uns mal vorstellen, dass es vor jedem Erschaffenen, vor jeder Materie, vor allem anderen schon Freundschaft gab, dann erahnen wir vielleicht auch, warum Einsamkeit so ein unglaublich kosmisches, tiefgreifendes Problem ist für uns. Warum Einsamkeit so ein Dilemma ist, auch in unserer Stadt, auch in unserem Stadtteil und vielleicht bei uns selber. Nochmal einen Schritt weiter gedacht. Adam war der erste Mensch. Adam heißt einfach Mensch. Also einmal gab es eben halt mal den ersten Menschen. Und dieser Mensch, Adam, war vollkommen geschaffen. Gott hat nach dem Schöpfungsbericht auf den ersten Seiten der Bibel hat die Welt geschaffen. Alles vollkommen, alles schön, alles super. Und jedes Mal sagt Gott, es war sehr gut. Das Licht war gut, das Land war gut, die Pflanzen waren gut, die Tiere waren gut und der Mensch war gut. Es war vollkommen. Denkt dran, es gab keine Sünde. Das heißt, es gab keine Verwundung, es gab keine Krankheit, es gab kein Leid, es gab kein Unrecht, es gab keine Unterdrückung, wie wir es kennen. Es gab keine Gebrochenheit im Leben. Es war vollkommen. Stellen wir uns das mal vor. Es war vollkommen. Alles war gut. Und dann schaut Gott diesen ersten Menschen an, guckt ihn sich von oben bis unten an, guckt in sein Gesicht und sagt, es ist nicht gut. Das ist doch irre. Es gab keine Sünde, es gab gar nichts, gab kein Problem, nichts. Und Gott sagt, es ist nicht gut. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Verstehen wir das? Das heißt also, mit anderen Worten, Freundschaft, unser Bedürfnis, warum wir Freunde brauchen, liegt nicht daran, weil wir Sünder sind, weil wir einen Mangel haben, weil wir unvollkommen sind, sondern ich sage es mal etwas provozierend, weil wir vollkommen sind, weil wir von Gott abstammen, weil wir im Ebenbild Gottes geschaffen sind. Deswegen brauchen wir Freunde. Das ist das einzige Problem, was wir haben, was nicht an unserer Sündhaftigkeit oder der Schlechtigkeit der Welt oder Gebrochenheit oder Verwundung der Welt oder an unserer eigenen Wunde liegt, sondern weil wir im Ebenbild Gottes sind. Deswegen brauchen wir Freunde. Ich weiß nicht, ob das nachvollziehbar ist. Super, bisschen muss man um die Ecke denken. Aber es ist unser einziges Problem, was wir haben, wenn wir uns einsam fühlen. Nicht, weil wir etwas falsch gemacht haben, weil du etwas falsch gemacht hast, fühlst du dich einsam, sondern weil du wie Gott bist. Weil Gott dich in seinem Ebenbild geschaffen hat. Deswegen fühlst du dich einsam. Weil du Freunde brauchst. Ja? Ist nachvollziehbar? Er sah Adam an und sagte, ist nicht gut. Das war faszinierend, oder? Ich finde das total faszinierend, wenn man sich diese Zusammenhänge mal vorstellt und überlegt, dass unsere Probleme, unser Ärger, den wir manchmal haben im Leben, unser Ausgebranntsein, unsere Ängste, die wir haben, auch unsere Fehler, die wir machen, dass die alle einen Ursprung haben, nämlich aus der Gebrochenheit, aus dem Sündenfall, aus der Gefallenheit der Welt herstammen, aus unserer eigenen Schwäche und auch ja Verfallenheit in dieser Welt, Verfangenheit in diesem ja Welt in dieser Welt, in der es nicht alles in Ordnung ist. Aber dieses eine Problem kommt nicht daher. Mit anderen Worten, warst du mal einsam oder bist du einsam? Warum? Nicht, weil etwas nicht in Ordnung ist mit dir, sondern weil du zutiefst in Ordnung bist. Je weniger Freunde du brauchst, wenn du sagst oder meinst, ich brauche keine Freunde oder ich brauche wenig Freunde oder ja, vielleicht sogar tatsächlich gar keine. Wenn du diesen Gedanken hast, ich brauche keine Freunde, desto weniger bist du wie Gott. Weil Gott lebt in Freundschaft. Der Grund, anders gesagt, der Grund, warum du einen Freund brauchst, eine Freundin brauchst, warum du vielleicht auch einsam jetzt bist, ist, weil du kein Baum bist. Ein Baum ist nicht einsam. Ein Baum fühlt sich wohl. Ich wüsste nicht, ich habe doch keinen Baum gefunden, der gesagt hat, ich fühle mich so einsam. Aber auch, weil du keine Maschine bist, sondern du bist ein menschliches Wesen im Ebenbild Gottes geschaffen. Du bist einsam, weil du wie er ist, weil du wie er bist. Das ist die erste Antwort auf die Frage, warum wir Freunde brauchen. Und die zweite Antwort ist, was Jesus hier sagt. Wir brauchen Freunde, weil wir Gott brauchen. Jesus sagt, so wie der Vater mich liebt, so liebe ich euch. Mit anderen Worten, ich lebe in einer Beziehung, in einer göttlichen Dreieinigkeitsbeziehung. Und das ist die Basis. Und was ihr vor allem braucht, sagt Jesus, ist die Freundschaft mit mir. Denn jetzt nochmal genau aufgepasst. Es ist so, dass die menschlichen Freundschaften durch nichts zu ersetzen sind. Und wir sehen das ja bei Adam, bei dem ersten Menschen. Adam hatte eine vollkommene Beziehung mit Gott. Und trotzdem brauchte er einen Menschen. Trotzdem brauchte er eine Freundschaft mit Menschen. Es durch nichts ist die menschliche Freundschaft zu ersetzen. Aber Jesus sagt, was ihr trotzdem braucht, auch wenn ihr die beste Freundschaft des Lebens habt, ihr braucht eine Freundschaft mit mir. Weil wir als Freunde immer unvollkommen sind. Wenn du ein Freund bist, bist du immer ein unvollkommener Freund. Und dieses tiefste Bedürfnis nach einer Beziehung, nach einer Freundschaft, die ist so tief und die ist so fundamental, dass kein Mensch die stillen kann. Und deswegen sagt Jesus, ich bin dein Freund, ihr seid meine Freunde und ihr braucht eine Freundschaft mit mir. Und man kann einen Teil seines Lebens damit verbringen, sehr traurig zu sein, weil einem Freunde im Stich gelassen haben. Man kann einen Teil seines Lebens damit verbringen, sehr verbittert zu sein und enttäuscht zu sein, weil einem Freunde hängen gelassen haben. Man kann sich da viel mit beschäftigen. Aber das liegt daran, weil wir unvollkommene Freunde sind. Aber die Freundschaft, die ultimativ wirklich nötig ist und die dir hilft, alle anderen Freundschaften zu genießen und zu akzeptieren, dass sie auch mit Gebrochenheiten daherkommen, Diese eine Freundschaft, die dich zutiefst zufrieden machen kann, in deinem tiefsten Bedürfnis, vor Grundlegung der Zeit war dieses Bedürfnis schon da, ist die Freundschaft mit Jesus. Und wenn Jesus hier sagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr mit mir unterwegs seid, wenn ihr, indem ihr das tut, was ich euch sage, ihr seid meine Freunde, und später nochmal betont, ohne dass das jetzt als Bedingung verstanden wird, ihr müsst tun, was ich sage, das ist, wäre ein Missverständnis, sondern einfach nur, wenn ihr euch mir anschließt, seid ihr meine Freunde. Auf meine Impulse, auf die Impulse meines Geistes achtet, auf meine Weisung, das ist ein anderes Wort für Gebote, dann seid ihr meine Freunde. Aber er sagt später nochmal, ihr seid meine Freunde, ohne irgendwas. Und das ist eine Hammeraussage, denn wenn man das mal vergleicht, die östlichen Religionen sagen, Gott steht über irgendwelchen Emotionen. Gott steht da drüber. Gott ist nicht aufgeregt, Gott ist nicht, freut sich nicht, Gott weint nicht. Gott steht über Ärger und über Freude. Oder die alten Griechen sagen, Gott ist teilnahmslos. Dieser Gott ist nicht fähig zu einer Beziehung. Er ist unfähig zu fühlen. Und die Bibel sagt, dass Gott ein ewiges Du ist, was fühlt, was Freundschaft sucht zu dir und zu mir. Sogar im Alten Testament, Anne Faustmann hatte das schon gesagt, da wurde tatsächlich Mose und Abraham Freund Gottes genannt, schon im ersten Teil der Bibel. Und jetzt haben wir hier Jesus auf einmal und der sagt, für alle, nicht nur die Besten aller Besten, die berühmtesten Menschen aller Zeiten, Abraham, Mose, sondern für alle gilt das. Du kannst Gottes Freund sein. Die Freundschaft Gottes steht jedem zur Verfügung. Also, zusammengefasst, warum brauchen wir Freunde? Weil wir im Ebenbild Gottes geschaffen sind. Weil wir vollkommen in Ordnung sind. Wir haben eine gewisse Vollkommenheit auch in uns. Neben Problemen, Fehlern, Sündhaftigkeit haben wir auch eine Vollkommenheit, eine Ebenbildlichkeit Gottes in uns. Und deshalb brauchen wir Freunde. Und das Zweite ist, weil wir Gott selber als unseren Freund brauchen. Gleich für die Gesprächsgruppen. Zwei Merkmale zum Mitnehmen. Wenn wir uns gleich aufteilen, wir gehen dann gleich nach oben in die Gesprächsgruppen. Wir werden gleich noch an den Tischen das Abendmahl feiern und dort auch die Möglichkeit haben, uns mit Jesus zu verbinden als unserem Freund. Und danach gehen wir nach oben in die Gesprächsgruppen. Für die Gesprächsgruppen gibt es zwei Merkmale, die wir in diesem Abschnitt hier gesehen haben. Vielleicht können wir das nochmal einblenden, den Text. Was Freundschaft bedeutet. Es bedeutet sicherlich viel, aber zwei sind hier in dieser Episode zu sehen. Einmal, ein Freund ist jemand, der dich in sein Leben hineinlässt, hineinblicken lässt. Dann müssen wir mal einmal weiter die Folie machen. So. Und nochmal weiter. Genau, danke. Hier, diese Aussage. Ich nenne euch nicht mehr Diener, denn einem Diener sagt der Herr nicht, was er vorhat. Und Jesus sagt, ihr seid nicht meine Diener. Warum? Weil ich euch nämlich gesagt habe, was in meinem Herzen ist. Ein Freund ist jemand, der lässt dich in sein Herz gucken. Und du lässt ihn in sein Herz gucken. Das heißt, ein Freund ist einer, der sagt dir, was ihn beschäftigt. Der ist offen zu dir. Und er sagt dir, das ist das, was ich empfinde, das ist das, was mich beschäftigt, das ist das, was mir wichtig ist. Und das Zweite ist, ein Freund ist jemand, der dich nicht im Stich lässt. Das hatten wir in Vers 13, jemand, der etwas tut für den anderen, der da ist, wenn er gebraucht wird, der in dem Fall sogar sein Leben lässt für seine Freunde. Zwei Merkmale, ein Freund ist einer, der sich hineinblicken lässt in sein Herz, und der da ist für den anderen, der ihn nicht im Stich lässt. Jesus hat gesagt, eine größere Liebe hat keiner als der sein Leben gibt für seine Feinde. Und ich tue das. Und ich zeige euch meine Geheimnisse. Ich teile euch mit, was mir wichtig ist. Ihr seid meine Freunde. Ich lege mein Innerstes euch offen vor. Und ich bin für euch da. Anders gesagt, Offenheit und füreinander Dasein. Das sind zwei Merkmale von Freundschaften. Das kannst du auf die Freundschaft mit Menschen beziehen, aber auch auf die Freundschaft mit Gott. Und es kann sein, wenn du Probleme hast mit Freundschaft, dann kann das manchmal sein, dass man Geheimnisse zu schnell erzählt, dass man immer schnell wie so ein offenes Buch alles ausplaudert, was einen gerade beschäftigt, dann fühlen sich Leute bedrängt. Und dann zwingt man sich geradezu hinein ins Leben von Menschen. Und Leute sind eingeschüchtert. Oder aber es kann auch sein, dass du Leuten zu wenig von deinem Leben mitteilst. Dass du nicht offen genug bist. Und dass du stufenweise, Stück für Stück, rechtzeitig dein Herz mehr öffnest. Es kann auch sein, dass du es zu wenig öffnest. Kann sein, du öffnest es zu schnell, dann sind Leute überfahren. Oder du öffnest es zu wenig und zu langsam vielleicht auch, dass es nicht weitergeht in der Freundschaft. Und Jesus sagt nicht wie ein, Jesus ist nicht unser Auftraggeber, unser Arbeitgeber. Ich nenne euch nicht Diener oder Angestellte und sage euch, das müsst ihr tun und fertig, bums aus. Ich gebe euch eine Liste von Geboten, die müsst ihr halten, so sollt ihr leben, das war's. Nein, ihr seid meine Freunde. Ich teile euch mein Innerstes mit. Und dieser Emmaus-Gottesdienst, das ist auch die Geschichte, die dahinter steckt, ist auch eine Geschichte von zwei Freunden, die sich ihre Traurigkeit teilen. Ihre Frustration, ihre Enttäuschung. Die sind auf dem Weg nach einer Stadt, die heißt Emmaus. Und auf einmal kommt ein Dritter dazu und es stellt sich raus, dass das Jesus ist. Und sie teilen sich ihm mit, ihre Traurigkeit. Und er teilt dann sein Herz mit ihm. Ich finde das total faszinierend, also am christlichen Glauben, wenn man das vergleicht. Wenn man mal überlegt, Mohammed als Beispiel, ohne das jetzt abfällig zu sagen, aber Mohammed hat ein Buch geschrieben, und ist gestorben. Und was wir haben, ist ein Buch. Buddha hat Aussprüche gemacht, ist gestorben. Was wir haben, sind die Aussprüche. Konfuzius hat Sprüche hinterlassen, ist gestorben. Was wir haben, sind die Sprüche. Jesus sagt, ich hinterlasse auch ein Wort, aber das Entscheidende, was ich euch hinterlasse, bin ich selbst. Ich hinterlasse mich selbst. Ich steige ein in dein Leben, selber, persönlich, lebendig. Ich sende euch meinen Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist bin ich selber. Ich bin in diesem Heiligen Geist in deinem Leben drin. Es ist so, als ob du mit dem Auto irgendwo anhältst und sagst, kannst du mir den Weg da und dahin sagen? Und einer gibt dir eine tolle Beschreibung, malt dann noch eine Skizze auf, gibt dir die mit ins Auto und sagt, so, fahr mal da lang. Und du fährst da alleine wieder lang, verfährst dich aber hin und her und kommst nicht weiter. Oder als ob einer sagt, haben wir ja nicht mal erlebt in Israel, ach, weißt du was, bevor ich da jetzt irgendwas skizziere, ich steig mit euch ins Auto. Und je nachdem, wo die Kurve lang geht, wo man abbiegen muss, sage ich euch das in dem Moment, wo man da ist. Das ist der Unterschied. Jesus steigt praktisch bei dir ins Auto mit ein. Er gibt sich selbst. Und das fasziniert mich total, also wenn wir diese Geschichte lesen und wenn wir uns über Freundschaft unterhalten. Es geht nicht um eine Karte, die du bekommst, um eine Lehre, die du abhakst, um das Richtige zu tun, wie eine kalte Auflistung von Dingen, die du tun sollst und lassen sollst, sondern es geht um eine Freundschaftsbeziehung. Mehr möchte ich jetzt dazu nicht sagen. Ich mache an dieser Stelle ein Komma und würde dich einladen, in diese Freundschaftsbeziehung zu investieren. Auf deine Weise. Vielleicht sind manche von uns hier, die sind sehr gläubig und auch schon sehr lange sehr gläubig. Und sie beschäftigen sich auch viel mit Themen des Glaubens. Aber haben vielleicht im Moment Jesus nicht wirklich als Freund. Vielleicht haben sie Jesus als Freund aus den Augen verloren. Dann schließ dich ihm wieder an und sag, weißt du was ist, ich will nicht nur mich mit Themen beschäftigen, ich will mit dir eine Freundschaft. Und ich danke dir, dass du zu mir sagst, du bist mein Freund. Vielleicht sind auch manche hier, für die ist das alles relativ frisch und neu, dass man in dieser Beziehung, in dieser Freundschaftsbeziehung mit einem lebendigen Gott durch den Alltag gehen kann. Dann lade ich dich auch ein, diese Freundschaftsbeziehung dir vor Augen zu führen und vielleicht zu sagen, okay, das finde ich interessant. Da wäre ich dabei. Das würde ich mal ausprobieren. Da würde ich mal diese Woche gerne mal mit Gott zusammen in einer Freundschaftsbeziehung durch meine verschiedenen Stationen gehen, durch die ich gehe. Mal sehen, was dabei rauskommt. Dann sagt das Gott. In der Stille. Mach die Augen zu oder lass sie offen. Und wie auch immer, du brauchst nicht die Hände falten, brauchst nicht auf die Knie gehen. Du musst einfach sagen, okay, wenn das wirklich so ist, dass der lebendige Gott mein Freund sein kann durch Jesus, ja okay, dann will ich das mal diese Woche mal testen. Dann gehe ich mal mit ihm durch. Und das heißt dann auch, dann spreche ich auch mal und dann höre ich auch mal. Okay. Es gibt da auch noch als Hilfe, gibt's da auch noch ein Lebenswendegebet. Da kann man beim Abendmahlstisch drauf gucken und dann kann man sich das durchlesen. Man kann das dann auch als Hilfe besiegeln. Da gibt es ein Stempelkissen. Da kann man seinen Daumen auf das Stempelkissen draufdrücken und diesen Daumenabdruck dann auf das Lebenswendegebet draufdrücken. Und dann hat man seinen Fingerabdruck, seinen Daumenabdruck auf so einem Freundschaftsbeginn mit Jesus. Das kann man auch machen. Und dann kann man sich das einstecken und mitnehmen. Und sagen, ha, ich habe da meinen Daumen drauf gedrückt, dass ich mit diesem Jesus unterwegs sein will. Also, und hinten stehen eben die beiden Tische auch tatsächlich mit Brot und mit Traubensaft. Und es ist wieder da so, dass wir das diesmal hinten haben, liegt daran, dass ich beobachtet habe, wenn wir hier als Gemeinde zusammen sind oder auch mit Gästen, die neu dazukommen, dass da hinten eigentlich immer so die Freundschaftsgespräche stattfinden. Da setzt man sich hin, trinkt Kaffee, unterhält sich. Und das ist eigentlich genau das, was das Abendmahl ist. Das ist, man setzt sich mit Jesus an den Tisch, unterhält sich und man nimmt sein Leib, sein Blut zu sich, denkt daran und vergegenwärtigt sich, dass er lebt. Und dass er in mir lebt, indem ich das aufnehme in mich hinein. Und ich reiche es weiter an den Nächsten. Daher ist das jetzt mal da hinten. Und da kann man sich dann hinsetzen, diejenigen, die nicht so gerne stehen, können sich da hinsetzen und diejenigen, die stehen, können außen um die Stühle drumherum stehen. Dann kann man sich das gegenseitig reichen. Also lass uns jetzt diese Zeit nehmen und so dieses Abendmahl feiern. Es gibt auch keinen, der da vorne, kein Priester, der das da groß austeilt, sondern das Abendmahl ist ein Freundschaftsmahl unter Freunden mit Jesus. Und daher wird das auch so jetzt gefeiert. Also lass uns aufstehen und lass uns so zusammen beten und dann das Abendmahl feiern und auch wer möchte, dieses Gebet gerne noch mitnehmen und nachvollziehen. Jesus, danke schön für dich selber. Ich kann das jetzt nicht anders sagen, als dass ich einfach nur froh bin über dich, nicht über alle möglichen Themen oder sonstiges, was auch super spannend ist, aber dass du dich uns selbst hingegeben hast und hingibst auch heute wieder in Brot und im Traubensaft und in der Gemeinschaft und deinem Geist hier. Dankeschön, dass du uns erwählt hast, dass du sagst, ich will dich als mein Freund und nicht wir dich, sondern dass du sagst, ich schenke dir meine Freundschaft, egal was du für Voraussetzungen mitbringst, ob du qualifiziert bist oder nicht. Ich schenke dir meine Freundschaft. Danke, dass das für jeden von uns hier heute Morgen gilt. Ja, so segne uns bei diesem Gemeinschaftsmahl jetzt. Amen.